CS Thomas.
CS Thomas.
Und CS liebe zuhörende Personen bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, wo der Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick von der Kleinen Zeitung jede Woche über die wichtigsten Nachrichten sprechen dürfen. Und mir ist bei dieser Phrase CS liebe zuhörende Person jetzt vor ein, zwei Tagen gekommen, ist es eigentlich noch legitim, diese Phrase zu verwenden oder hat sie sich überholt? Für all jene, die schon länger in diesem Podcast-Kanal unterwegs sind, wir haben damit ja angefangen als, würden wir sagen, Fortführung eines Scherzes, den wir uns erlaubt haben, auf Kosten der Kärntner Landesrätin Sarah Schaar. Die hat nämlich einen zugegebenermaßen etwas verunglückt ausgeführten Genderleitfaden herausgebracht. Da drinnen gab es einige krude Formulierungen. Zum Beispiel wurde die Bäuerin dann im Amtssprech als landwirtschaftlich beschäftigte Person bezeichnet. Und wir haben dann halt aus unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eben genderdiverse zuhörende Personen gemacht. Und sie fragen, ist der Schmäh jetzt irgendwann mal auserzählt oder nicht? Du?
No. Erstens einmal möchte ich nochmal sagen, no. Und zweitens denke ich, na, das hat sich eingebürgert, in meiner Sprache ist ja immer auch Gewohnheit und ich denke, wir haben da jetzt eine Begrüßungsformel gefunden, die nicht falsch ist. Wir könnten jetzt einmal dazu sagen, dass es selbstverständlich auch für Haustiere gilt, weil, als mein Hund noch lebte, hat mir dann eine Bekannte, die mal auf ihn aufgepasst hat, gesagt, sie hat zufällig dann im Radio aufgedreht, als ein Interview mit mir gekommen ist und der Hund ist ganz, was, ich höre ihn, ich rieche ihn nicht, was ist los, hallo? Ja, also ich möchte nicht ausschließen, dass es ist sogar sicher so, dass Haustiere zuhören. Wie begeistert oder wie absichtlich, sei dahingestellt, aber ich gehe mal zumindest davon aus, die zuhörenden Personen werden das absichtlich gemacht haben. Also,
ja, gut.
In Internetradio musst du es ja extra suchen.
Ja, ja, das stimmt. Weniger extra suchen müssen Sie Infos über den Nachfolger von Sarah Schaar, den stelle ich Ihnen rein in die Shownotes. Über den wollen wir uns heute aber noch nicht so intensiv auslassen. Der wird erst kommende Woche angelobt. Vielleicht reden wir dann über ihn. Vielleicht kommt er sogar hin, aber schauen wir mal. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein in die.
Nein, eine Zwischenfrage, ja? eine kärntnerische habe ich noch. Ist der Rücktritt jetzt, wie man munkelt, erfolgt wegen all dem, was im unschönen Dunstkreis der SOS Kinderdörfer passiert ist? Oder hat er private Gründe? Was ist die offizielle Begründung?
Die offizielle Begründung ist gegenüber jeder Person, die fragt und hat was mit dem SOS Kinderdorf zu tun. Da sagt dann der künftige Landeshauptmann Daniel Fellner, das ist eine Frechheit, so etwas zu behaupten. Tatsächlich weiß ich als jemand, der als erster geschrieben hat, dass sie demnächst abgelöst werden wird, dass es nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den SOS Kinderdörfern steht, sondern dass das tatsächlich schon vor Aufkommen dieser Skandale klar war, dass die Frau Schaar abgelöst wird, beziehungsweise sie wird jetzt innerhalb der SPÖ eine andere Abteilung aufbauen. Also sie soll jetzt quasi strukturieren, organisieren die Partei, die neu gliedern bis zu einem gewissen Grad, sofern man das mit einer ja doch relativ großen und komplexen und althergebrachten Organisation wie der SPÖ überhaupt zusammenbringt. Aber nein, dass sie abgelöst wird, war mir als jemanden, der es eben geschrieben hat, schon klar. Und ich habe es auch schon geschrieben, bevor die SOS Kinderdörfer aufgepoppt sind in der Dimension.
Es tun sich ja auch neue Betätigungsfelder auf, wenn wirklich SPÖ-TV kommt, dann Kärnten heute braucht dann auch jemanden, der Content beschafft.
Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen in der Medienkritik mit der SPÖ Kärnten heute Variante. Deswegen sage ich gleich, schauen Sie rein in die Shownotes. Denn kommende Woche gibt es Maurer und Schick live in den Klagenfurter Kammerlichtspielen. Wir werden zwei Episoden aufzeichnen. Eine, wo wir das machen, wovon wir vorgeben, es zu können. Und eine zweite, wo wir uns ganz tief der Medienkritik widmen. Matthias Kammersin wird da unser Gast sein. Und wenn wir schon über Streaming-Angebote, die eigentlich ein bisschen hinterfragenswert sind, sprechen, würde ich sagen, reden wir jetzt auch über ein lineares TV-Angebot, das es so nicht mehr geben wird demnächst. Denn MTV wird in Europa abgedreht. Paramount, der Mutterkonzern, strukturiert sich neu, schafft das lineare Musikfernsehen in weiten Teilen der Welt ab, darunter eben auch dieses klassische MTV Europe. Ich gestehe, Ich werde da ein bisschen nostalgisch, weil es schon unglaublich tolle Momente in meiner Jugend waren. Weiß nicht, dieser fliegende Hubschrauber beim Metallica-Konzert und dann knallt irgendwann Enter Sandman rein oder für jene, die es anders musikalisch wollen, wenn die Tür aufknallt und dann tritt Britney Spears raus. Ja, 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 ja. Ich glaube, das war Baby, Baby, Hit Me, Baby oder so irgendwas. Ja. Dir geht doch nicht so ganz das Herz auf, merke ich, oder doch?
Nein, ich habe es früher gesehen. Also, ja, ich war kein begeisterter Musikvideoschauer, aber dann, wie alle, gelegentlich mal reingeschaut. Und ich glaube, mein größter Moment war, weil ich die Nummer davor auch noch nie gehört gehabt habe, sondern sie gleich mit dem großartigen Video präsentiert bekommen habe, war Praise You von Fatboy Slim. Ein geniales Video, das gemacht ist, ich glaube, Michel Gondry hat das gemacht, gemacht ist wie ein Amateurvideo in einer Shopping Mall, wo dann plötzlich die Leute zu der tatsächlich sehr zum Tanzen einladenden Nummer tanzen. Das war ein schöner Moment, aber jetzt Hand aufs Herz, hast du gewusst, dass es MTV überhaupt noch gibt? Ich wäre davon ausgegangen, das ist ja schon Odrat.
Ja, eigentlich, ich habe es ja nicht mehr geschaut, habe es auch irgendwie nicht vermisst. Wusste nicht, aber wie gesagt, das ist ja dann so, erst wenn man es nicht mehr hat, dann weiß man das, was man daran hatte und dann beginnt man es erst vielleicht einmal zu vermissen. Ich glaube jetzt tatsächlich, es ist ein Phantomschmerz, der auch morgen schon wieder vorbei sein wird. Aber es hat schon was. Man muss ja auch zugestehen, MTV war der Vorläufer des Skippens. Man hat ja dann oft in irgendeinem kleinen Frame gesehen, da kommt dann das nächste Video. Und so wie du heute eben an den rechten Bildschirmrand auf deinem Smartphone tippen würdest und sagst, so, weg jetzt mit diesem TikToker oder welchem Inhalt auch immer. Ja, da musstest du, um skippen zu können, 3-4 Minuten, je nachdem, wie das Musikstück halt ausgeprägt war, warten und musstest dir noch die, keine Ahnung, Take That anschauen, bevor dann die Backstreet Boys kommen.
Bevor Radiohead kommt, ja, daran erinnere ich mich auch noch. Wobei, mir ist es, also ich habe es jetzt praktisch über dich erfahren und mir ist es ein bisschen gegangen, dass MTV jetzt nicht mehr gibt. Vor jetzt einigen Jahren schon habe ich gelesen mit ähnlichen Emotionen, dass Hal Roach, der Produzent und Regisseur der Laurel und Hardy Filme, gestorben ist, der ist 103 oder 107 oder irgend sowas geworden. Und das ist so diese klassische, das hätte ich nicht geglaubt, dass der noch lebt, Emotion gewesen. Und ich habe vielleicht zu Laurel und Hardy sogar eine innigere Herzensbindung als zu MTV. Wobei der Hal Roach dann teilweise eh auch eine fragwürdige Figur. Aber egal, da machen wir mal eine eigene Sendung, wie ich dann gerne für die älteren Zuhörer, die den Walter Schiok noch kennen, sage.
Ja, die kommt dann natürlich nicht im linearen TV, sondern hier auf diesem Podcast. Wie gesagt, falls Sie sich in MTV noch ein bisschen reingraben wollen, einen sehr interessanten Link stelle ich Ihnen in den Shownotes und dort natürlich auch das, was ich eigentlich die ganze Zeit ankündigen wollte, die Tickets für Mauro und Schick live in den Kammerlicht spielen, die können Sie sich auch über den Link in die Shownotes checken, außer Sie heißen Matthias Kammersin. Du darfst gratis rein, Matthias. Oh my goodness. Sein Triumph titelte das Time Magazine und der nicht minder bekannte Influencer Sebastian Kurz nannte ihn sogar einen Peacemaker. Und dann gab es dann auch noch diese legendäre Huldigungsveranstaltung in Ägypten, wo dann auch noch FIFA-Präsident Gianni Infantino aufgetreten ist, um zu gratulieren. Und man kann jetzt nur eigentlich sagen, die letzten Tage waren ein voller Triumph für Donald Trump und das auf ganz und gar jeder Linie. Und zwar nicht nur auf irdischer Linie, er hat ja auch angekündigt, wenn ich jemals in den Himmel kommen werde, dann wird vielleicht mein Einsatz für den Frieden in Gaza und in Israel mit ein Grund dafür sein, weil ich mir Pluspunkte gesammelt habe. Also man kann nur sagen, ja, er hat vielleicht einen Frieden geschaffen. Schauen wir mal, was rauskommt, dass er 2 Tage später dann wieder sagt, naja, die Erschießungen der Hamas, die man jetzt da auf Videos sieht, das ist halt schon ganz okay, weil das waren ja wirklich üble Typen und Kollaborateure, derer mussten sie get rid of them, sagen wir jetzt mal im Amerikanischen. Passt irgendwie nicht ganz und dann doch wieder, was da geschehen ist. Also man hat ja auch den Eindruck gehabt, er will einfach unbedingt diesen Frieden, nicht nur des Friedensnobelpreises wegen, sondern auch, weil jetzt einfach schon so viel Zeit reingegangen ist, bald einmal wird der Return on Investment einfach nicht mehr stehen.
Ja, also erstens, glaube ich, konzentriert er sich sehr ungern längere Zeit auf eine Sache aus, das ist Golf oder andere Hobbys von ihm. Und ich nehme an, da wird schon im Hintergrund auch der Schwiegersohn eine Rolle gespielt haben, der ja ein paar höchst lukrative Deals sowohl mit Katar als auch mit Saudi-Arabien am Laufen hat. Und nachdem ja über die Trumpsche Kryptowährung mittlerweile auch Bestechung so einfach ist wie nie, gibt es da, glaube ich, Interessensverflechtungen. Haben wir besprochen, dass der Herr Kushner jetzt mit Saudi gemeinsam den größten, also wird die EA Games werden von der Börse genommen und mit der höchsten jemals bezahlten Summe von dessen Investmentfirma und Saudi-Arabien übernommen. Also da gibt es ein mannigfaltiges Geflecht. Es war ja auch bei der Friedenskonferenz Gianni Infantino anwesend, der jetzt punkto Korruption auch kein heuriger Hase ist, möchte ich mal sagen. Und da steht ja jetzt auch die WM in Saudi-Arabien. Also irgendwie ist da eine sehr Trumpsche Motivmischung sehr, sehr wahrscheinlich. So, Gianni Infantino übrigens, oder zur FIFA gibt es, können wir gerne in die Links unten stellen, in die Shownotes, eine der ersten John Oliver-Sendungen im amerikanischen Fernsehen hat sich mit der FIFA beschäftigt. Und das ist, auch wenn es jetzt nicht der letzte Stand ist, es ist einige Jahre alt, aber das sollte man mal gesehen haben, wenn man sich irgendwie für Fußball interessiert.
Und sollten Sie sich derzeit noch für Fußball interessieren, wenn man sich einmal ein bisschen mit der FIFA beschäftigt hat, ich glaube, da wirst du ein Fan von Tennis.
Ja, oder Gogeln so. Oder was auch immer. Was mir auch zuerst noch eingefallen ist, der Peacemaker, aber ich weiß nicht, ob Sebastian Kurz diesen Scherz absichtlich so angelegt hat. Es war ja auch dieses ein legendärer sechsschüssiger Revolver der Firma Colt im Wilden Westen. Also ist ein der Peacemaker ist eine Faustfeuerwaffe aus dem 19. Jahrhundert. Vielleicht möchte man damit beide Aspekte der Trumpschen Aktivitäten und Psyche ehren. Den Friedensnobelpreisaspiranten und den, also er, ich weiß nicht, ob er es direkt gleichgesetzt hat, aber eben diese üblen Banden, das sind ja auch die, die er in den demokratisch regierten Städten vermutet, wo er ja eben bisher weitgehend daran gescheitert ist, das vom Militär, das Militär die eigene Bevölkerung ein bisschen aufrahmen zu lassen. Und ich glaube, das ist so sein Zugang, wie man mit üblen Banden halt umgeht.
Mhm. Zum Thema Peacemaker noch ein kleiner populär kultureller Verweis. Es gab auch mal einen Film mit George Clooney, der hieß auch Projekt Peacemaker. Da ging es darum, dass ein wahnsinniger, ich würde sagen, der Typ vom Balkan oder aus Russland, kann mich jetzt nochmal so genau erinnern, weil es doch einige Jahre her ist, dass ich den Film gesehen habe, New York mit einer Atombombe, die er im Rucksack trägt, in die Luft sprengen wollte. Also war ein kleines Ding, ein Bomberle halt, aber trotzdem, ja. Ein klarer Sprengsatz. Vielleicht hat auch Sebastian Kurz das im Hinterkopf gehabt, aber dann wäre das Projekt Peacemaker endgültig falsch verwendet worden, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Und
ja.
Sebastian Kurz macht keine Fehler.
Nein, nicht auf die Ebene. Wir warten auf den dritten Sebastian Kurz-Film vielleicht. Trägt der dann das Motiv weiter.
Ja, aber weil du gerade die Banden erwähnt hast, derer Donald Trump nicht habhaft wird in den US-amerikanischen Innenstädten, da gab es ja jetzt vor rund einer Woche einen neuen Milliardär, der aufgeschlagen hat, der auch gesagt hat, ja, die Nationalgarde kehrt da eingesetzt. Und da schließt sich jetzt nämlich der Kreis zu meiner Anfangsmoderation, der gesagt hat, da gehört jetzt wirklich einmal ordentlich aufgeräumt in den Innenstädten. Das ist ein gewisser Mark Benioff, auch ein Tech-Milliardär. Allerdings bisher hat er immer so ein bisschen als der Progressive gegolten, kaufte sich vor einigen Jahren das Time Magazine, eben auch dieses Magazin, das jetzt er geschrieben hat, sein Triumph. Und da wurde Donald Trump ja aus seiner eigenen Perspektive betrachtet oder aus seiner eigenen Perspektive kommentiert, so schlecht fotografiert wie noch nie zuvor.
Naja, ich glaube, das war das schlechteste Foto in der Geschichte der Fotografie, wenn ich mich richtig erinnere. Also, the worst photo ever.
Also, ja, allerdings muss man dazu sagen, der Time-Schriftzug war dann zugesetzt, dass das M ihm eine Krone am Kopf bildete. Also vielleicht... Ja. Wollte der Herr Benioff ja doch eigentlich nur nett sein in der ganzen Angelegenheit?
Oder er hat es ganz raffiniert angelegt, weil ja für kommende Woche US-weit Protestkundgebungen unter dem Motto No Kings stattfinden werden. Weil ja, das wird ja teilweise bei den Republikanern offen ventiliert, dass man eher eine königsartige Figur oben braucht und dass ja in der Verfassung nur steht, dass die USA Republik sind, aber dass von einer Demokratie eigentlich in der Verfassung keine Rede ist. Das wird ja ernsthaft an- und durchgedacht, also nicht von Donald Trump, weil ich glaube, dass der nicht in dem Sinn denkt, indem man den Begriff normalerweise verwendet, aber da sind ja sehr viele andere engagierte, ich glaube, Stephen Miller, der wirklich ein Faschist ist, ist, glaube ich, da federführend bei vielen Dingen. Und das macht ja, also das wird bei uns ein bisschen zu wenig, finde ich, berichtet. Die Proteste bisher in den Städten, da haben sich die Protestierenden auf eine recht schlaue Strategie geeinigt. Sie treten in aufblasbaren Comic-Verkleidungen, also Forschungsverkleidungen, die du mit Luft anfühlst. Also, da sind Dinosaurier und Super Marios und überlebensgroße Gänseblümchen. Und da gab es ein sehr schönes Video, wo die Christy Noem den Ground Zero in Seattle beobachtet, eben mit zwei, drei Schwerbewaffneten an ihrer Seite. Wäre als Foto-Op gedacht gewesen. Und unten steht halt die Bedrohung, nämlich, ich glaube, 10 Leute, von denen 8 ein sehr lustiges, aufblasbares Kostüm haben, was jetzt die schwarz gekleideten, hochbewaffneten Männer rechts und links von ihr etwas unangebracht im Bild wirken lässt. Und ja, das vielleicht ist die Krone dann ein Unterschied, also das Time Magazine, vielleicht ist das sogar ein subversiver Hinweis auf die angestrebte Königswürde. Aber ich glaube, wahrscheinlicher ist, dass er wie alle anderen Tech-Milliardäre einfach unterm Teppich einerkrochen gekommen ist und irgendwie eine Belohnung in Form von staatlichen Aufträgen aufzuschlecken sich wünscht.
Austria in a nutshell. Am 11. September. Und erlauben Sie mir diesen Zusatz, das finde ich einigermaßen zynisch, aber es war halt so, da war eine afghanische Delegation in Wien. Es gab Gespräche der Taliban-Vertreter mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, aber es ging auch um den Abschiebemodus, den man jetzt so einführen will. Also man kann sagen, im Grunde ist es eh darüber geredet worden, was 80% der Bevölkerung in diesem Land wollen. Die offizielle Presseaussendung von damals, damit Sie aber mal zuhören können, wie man das so aus dem Innenministerium raus ventiliert, wenn man mit Talibans spricht, in Vorbereitung von Abschiebungen nach Afghanistan beteiligten sich Vertreter der Taliban-Administration an der Identifizierung von mehr als 20 Personen, eine Vorbereitungsmaßnahme, um Abschiebungen nach Afghanistan umsetzen zu können. Bereits zu Jahresbeginn waren Vertreterinnen und Vertreter des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl in Afghanistan und diesbezügliche Gespräche zu führen. Klammer auf, ich finde es gut, dass man aufgehört hat, Taliban auch irgendwie zu gendern, weil das war echt nicht notwendig. Nein, manchmal der deutsche Öffentlich-Rechtliche gemacht, das war ein Blödsinn. Entschuldige.
Das habe ich nie gehört, aber ich glaube, da hätte ich auch gut gelacht, wenn ich es gehört hätte. Wobei schon grundsätzlich die Idee, dass ein Regime, das doch alle Leute, die ihm zuwider sind, einfach gewohnheitsmäßig ohne viel Federlesens umbringt, bei der Identifizierung von Leuten sagt, ja, die hätten wir gern zurück einzusetzen, ist schon, also ich weiß nicht, innerhalb des ÖVP-Universums wird es schon irgendeine Logik haben. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt formal rechtlich ist, weil die Taliban-Regierung nicht anerkannt ist und du eigentlich über Abschiebemodalitäten, glaube ich, nur mit staatlichen Organen, also da muss es ja Abkommen geben und du kannst ja Abkommen mit einem Rechtskörper, den es nicht gibt aus deiner Perspektive, weil das kein westlicher Staat die Taliban als legitime Regierung anerkannt hat. Also da ist schon einiges an Spagat auch auf Seite des Innenministeriums, glaube ich, passiert.
Unbestritten. Diese Frage ist nie beantwortet worden. Eine andere Frage, die auch nicht beantwortet worden ist, hat der Falter gestellt. Die wollten nämlich herausfinden, Wer waren denn eigentlich namentlich besagte Afghanen, die jetzt da waren, um die Leute zu identifizieren? Klammer auf, vielleicht waren das auch jene Afghanen, bei denen schon FPÖ-Vertreter zu Gast waren und im Schlepptau einen Diamantenhändler mit nach Afghanistan gebracht haben. Klammer zu. Die Antwort nach dem Informationsfreiheitsgesetz, die aus dem Innenministerium erfolgte, es wird keine Auskunft erteilt.
Kann da sind wir jetzt tief machen? Eigentlich in der Sprachphilosophie. Ist die Antwort, es wird keine Auskunft erteilt, eine Auskunft?
Du bist jetzt bei den alten
ontologisches Krieg. Problem eigentlich. Kann man, oder ist es eine Nicht-Auskunft?
Da ist man jetzt irgendwo zwischen Watzlawick und Sokrates unterwegs.
Ja, genau. Und da werden wir halt noch schauen müssen. Ich glaube, juristisch wird sich's irgendwann klären, weil der Falter, glaube ich, auf Herausgabe dieser Informationen bestehen wird. Und ich muss auch sagen, wenn das Informationsfreiheitsgesetz dazu führt, dass du zwar eine Antwort kriegst, in der aber steht, schmeck's, depperter, dann ist das vielleicht nicht ganz die Intention, zumindest all derer, die sich für ein Informationsfreiheitsgesetz eingesetzt haben.
Ja, wobei man muss ja dazu sagen, all jene, die das Informationsfreiheitsgesetz erkämpft haben, und da muss man es wirklich würdigen, was da getan wurde. Ich glaube, die erleben jetzt derzeit sowieso ein paar emotionale Rückschläge, weil es ist jetzt seit gut 6 Wochen in Kraft. Mein Kollege Markus Sebastian hat dazu auch eine umfassende Recherche gemacht. Link dazu stelle ich Ihnen in den Shownotes. Er hat nämlich sehr viele Gemeinden einfach mal sehr naheliegende Fragen gestellt. Wie reich seid, sprich welche Vermögenswerte habt, wie viel hat der Fußballclub im letzten Jahr an Förderung gekriegt, wie viel hat der Bürgermeister für Bierkisten ausgegeben und dergleichen mehr. Die Antworten waren dann erstaunlicherweise unterschiedlich dafür, also auch in der Stilistik, Tonalität und Umfang extrem unterschiedlich dafür, dass wir allen die deckungsgleichen Fragen geschickt haben. Und am meisten hat mir natürlich gefallen, jene Gemeinden, die gesagt haben, entschuldige, wir machen eh schon einen Rechnungsabschluss. Schaut halt dort aus. Also ich glaube, ganz viele Menschen, die jetzt glauben, sie werden mit dem Informationsfreiheitsgesetz aus was bekommen, die werden nur die Antwort kriegen, es steht eh schon irgendwo, schau halt dort selber nach. Oder, und ich glaube, darauf wird das Innenministerium sich irgendwann einmal berufen, es ist zu aufwendig, diese Aussage überhaupt einmal irgendwie zusammenzusammeln. Und jetzt stell dir vor, du hast da irgendwie eine Liste, von Taliban niedergeschrieben in irgendein pashtunischen Dialekt und das müsstest du dann nachher zertifiziert übersetzen lassen, weil nicht drunter kannst du das dem Falter liefern oder irgendeinem anderen Journalisten.
Ist es nicht so, dass man für die Einreise in ein Land einen Pass braucht und dass man, wenn man ein Flugzeug benutzt, normalerweise auch diese Namen und die Passnummern angeben muss und ungeachtet dessen, dass vielleicht ein von der afghanischen nicht anerkannten Regierung ausgestellter Pass rechtlich eine Grauzone ist, aber es steht dann trotzdem ein Name drin. Und wenn das Innenministerium diese Leute vorlädt, dann sollte es eigentlich relativ schnell zum Finden sein. Also ich bin auch schlampert, aber eigentlich jedes Mal, wenn ich Vertreter der Taliban einlade, schreibe ich mir auf, wer die sind, weil man kennt sie auch schlecht auseinander, ne? mit dem Bauart, mit dem Turban. Man möchte dann ja, wie ein Politiker, der durch die Gemeinden reist, hat man wen, der das aufschreibt, damit man nicht beim nächsten Mal den nächsten Borderten mit Turban mit falschen Namen anspricht. Das wäre ja auch peinlich. Also ich glaube, diese Vorsichtsmaßnahme hat auch das Innenministerium getroffen.
Mir hat das früher mal ein ranghoher FPÖ-Politiker gesagt, er mag unseren Podcast hier und ich weiß jetzt nach den letzten 2 Minuten, warum. Naja, also ein bisschen hat sich Thomas Maurer, und das muss man jetzt schon sagen, angehört wie Heinz-Christian Strache 2015. Man muss ja wissen, wer in unser Land kommt. Die müssen ja den Führerschein herzeigen oder Reisepass, welcher auch immer, welches Dokument sie haben, keine Ahnung. Die ID Austria oder die ID Afghanistan.
Dass man eigentlich eine Liste macht. Die Dreiskirchen stattgefunden haben, weil die irgendwie sie in einem LKW einschmuggeln haben lassen und dann angerufen haben und haben gesagt, wir waren jetzt da. Ich glaube, so war es nicht.
Ja, Sie sehen, vielleicht wird es eine Developing Story, vielleicht versandet sie aber auch, weil das Innenministerium nächste Woche den nächsten Knüller rauslässt, aber da will ich noch nicht so viel verraten, das werden wir dann am Abend des 23. Dezember, würde ich jetzt sagen, nein, es ist Oktober, besprechen, aber ich glaube, da kommt noch was wir tatsächlich punktgenau in Kärnten besprechen werden müssen.
Ach schon. Bin ich aber, das ein Cliffhanger. Und ich weiß nicht, gar nicht. Aber das möchte ich den zuhörenden Personen mitteilen. Ich weiß es auch nicht. Das ist wie bei diesen Regisseuren, so Ulrich Seidel und so, die ihren Darstellern kein Drehbuch geben, sondern dann sie spontan in der Szene reagieren lassen. So ähnlich machst das du mit mir. Du bist der Ulrich Seidel des österreichischen Podcast-Wesens.
Mhm. Ja, aber das kann schon zu Traumatisierungen führen. Also ich habe einmal gehört, diese sehr mit Gewalt unterlegten Szenen in Letzter Tango in Paris, da wussten alle davon Bescheid, außer die Darstellerin.
Das ist sehr schier, ja. Das ist richtig und sehr schier. Und man kann sich diesen eigentlich recht beeindruckenden Film seither ohne einen leichten Graus, oder beziehungsweise habe ich mir ihn nicht noch einmal angeschaut.
Ja, aber ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht so wie Maria Schrader.
Nein, ich fühle mich von dir professionell an die äußerste Stuhlkante gezogen und der nächsten Episode entgegenfiebernd, wie vermutlich auch alle zuhörenden Personen und Haustiere.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
René Benko war wieder dünn da und tatsächlich hat es Internetseiten gegeben, die haben genau diesen blöden Wortwitz gemacht, weil er halt, und das ist jetzt der Gossip an der ganzen Geschichte, seit er in Untersuchungshaft war, angeblich 12 Kilo abgenommen hat. Woher man auf diese 12 Kilo gekommen ist, keine Ahnung. Sie haben sich irgendwie selber fortgeschrieben. Der Boulevard hat ja dann einige aus diesem, es war noch nicht der Prozess des Jahres, aber es war ein doch relativ bemerkenswerter Prozess, sonst noch rausgefiltert. Zum Beispiel hat man mit einem leicht kritischen Unterton darüber geschrieben, dass René Benko einen Designeranzug anhatte und geputzte Schuhe. Ich meine, ich wollte jetzt irgendwie die Gegenfrage stellen, woher sollst du denn dann jetzt einen schlecht sitzenden, billigen Anzug bekommen, wenn du in U-Haft bist und eh keinen Knädel mehr übrig hast, weiß nicht, beim T&A um 150 Euro einen zu kaufen oder so. Also
dass jetzt das Verteidigerteam extra in den Kala-Container taucht, um den Klienten besonders bemitleidenswert erscheinen zu lassen. Nein, hätte ich auch nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Man hat ja doch irgendwie ein öffentliches Image zu pflegen und meine Güte, wenn der Anzug schon da ist, dann tragst du ihn halt auf.
Ja, wobei, wenn tatsächlich 12 Kilo Differenz, dann müsste normalerweise eigentlich der Schneider nochmal drüber gehen. Also ich weiß nicht, wie gut oder schlecht der Anzug dann tatsächlich gesessen ist. Oder vielleicht hat er noch Anfang vor 10 Jahren gehabt.
Das weiß ich nicht. Also ich habe sie jetzt nicht so gut sitzend gesehen, empfunden, aber er ist ja auch mehr gestanden und gesessen. Also es war ihn jetzt nicht so, als hätte er ihn für eine Präsentation oder für einen Tanz gebraucht, wo es ja durchaus angebracht ist, einen gut sitzenden Anzug zu haben. Kommen wir von der Mode- und Stilkritik ein bisschen hin auf die rechtliche Ebene. Und da muss man ja tatsächlich als Prozessbeobachterin und Prozessbeobachter sagen, gute Strategie der Staatsanwaltschaft. Man hat da sich darauf beschränkt, einzelne überschaubare Teile anzuklagen, ist verhältnismäßig mal rasch zu einem Urteil gekommen, ist auch für das Gerichtsverfahren insgesamt effizienter als, ich sage jetzt nur mal, KASAG, was da alles innerhalb dieses ganzen Komplexes ab und auf und niedergearbeitet wurde. So gesehen hat man es jetzt geschafft, einen kleinen Teilbereich, René Benko eben wegen betrügerischer Krieder vor einem Schöffensenat zu bringen. Es gab jetzt eine noch nicht rechtskräftige, unbedingte zweijährige Haftstrafe. Also da muss man sagen, es hat ja auch ein bisschen was mit einem Vertrauen in einen Rechtsstaat zu tun, dass so etwas abgehandelt wird. Und jetzt muss eben nachgearbeitet werden, weil ja, Rechtsstaat ist die eine Ebene. Das zweite ist natürlich tatsächlich Standortpolitik. Denn wenn du jemanden wie René Benko hast, der eines der größten Vermögen dieser Republik angehäuft hat oder zumindest vorgegeben hat, es angehäuft zu haben, dort prominente Investoren quer über Europa versammelt hatte und dann auch das internationale Kapital zuschaut, was da eigentlich passiert ist, dann schadet es ja dem Wirtschaftsstandort Österreich enorm. Also da kann der Hartmannsdorfer sich bemühen, auf und niederhupfen oder tolle Initiativen starten weltweit. So etwas ich würde jetzt einmal sagen, schadet dem Standort massiv, weil du bist ein Hochsteuerland und du fragst dir dann natürlich als Kapitalgeber, wofür zahle ich? Für sozialen Frieden und dafür, dass Österreich einigermaßen sauber regiert ist. Und im letzten Jahr ist das Land im Korruptionsindex von von der Platzierung 20 auf 25 runtergerasselt. Also da gibt es jetzt tatsächlich im Nachklang dieses Prozesses beziehungsweise im Parallellauf zu den weiteren Verfahren enorm viel aufzuarbeiten.
Das ist völlig richtig und ich gehe mal davon aus, dass die Wirtschaftspartei ÖVP das Problem erkennt und ratzeputz mit allen Formen der Korruption in Österreich Schluss machen wird, außer sie enden mit einer Diversion.
Ach, das war jetzt aber ein schöner Wink wieder zurück in die, würde ich mal sagen, parteipolitische Gegenwart. Ja, der Gust Wöginger schwebt natürlich auch noch immer im Raum. Man weiß nach wie vor nicht, könnte es denn da nicht vielleicht doch geschehen, dass die Diversion nochmal angefochten wird? Spannend.
Also mehrere, ich weiß nicht, was dein Standpunkt dazu ist, aber zwei, drei rechtskundige Menschen haben mir gesagt, das müsste eigentlich, so wie das Gesetz formuliert ist, noch einmal angegangen werden, weil dagegen die Gesetzesintention mit der Diversion eigentlich verstoßen wurde. Ich habe nicht Jus studiert, ich habe nicht einmal maturiert. Ich gebe nur wieder, was mir Menschen sagen, von denen ich annehme, dass sie es verstehen. Aber dazu gehörst ja auch du. Also, was sagst
du? Ja, rein dessen, was die Buchstaben des Gesetzes hergeben, gehört es angefochten. Es ist natürlich jetzt einmal, wie das so schön heißt, berichtspflichtig, dann wird natürlich ein Waisenrat auch nochmal seine Weisheit in die ganze Angelegenheit legen. Vielleicht wissen wir bis nächste Woche zu unserer Live-Show mehr. Sie können es, wie gesagt, live in Klagenfurt erfahren, wie wir dann darüber denken, beziehungsweise auch vielleicht werden wir Matthias Kammersin darüber fragen, wie er darüber denkt. Das wäre auch nicht uninteressant. Und falls Sie es nicht nach Klagenfurt schaffen, dann können Sie es tags darauf im Podcast nachhören.
Genau. Und was ich dem Standard entnommen habe, war ja, es waren ja zwei Dinge angeklagt und bei einem ist er freigesprochen worden, beim anderen verurteilt. Und dass die Schadenssumme von 300.000, die liegt genau dort, wo das Gesetz ist. Also der Standard hat etwas zugespitzt gesagt, wären es 300.000 Euro und ein Cent gewesen, wäre der Strafrahmen bis 10 Jahre gewesen. Was ich auch eine interessante Koinzidenz finde. Allerdings bei über 1.000 Firmen und ich weiß nicht, wie viele Anklagen noch vorbereitet sind, ist davon auszugehen, also auszuschließen ist es nicht, dass ohnehin noch andere Verurteilungen kumulierend dazukommen.
Ja, also es gibt in Summe 14 Ermittlungsstränge, die relativ konkret sind. Die Schadenssumme, die die Staatsanwaltschaft bisweilen errechnet hat, liegt bei 300 Millionen Euro. Also dann hast du dann natürlich eine Wertqualifikation. Klammer auf zur Wertqualifikation, sei auch nochmal gesagt. Kriminalpolizisten, Staatsanwaltschaften ermitteln meistens nur bis dahin, dass du eine Wertqualifikation hast. Also angenommen, ich würde dir irgendwas entwenden, was weit, weit über 300.000 rein hypothetisch liegen könnte, dann wird
man da als Anklage.
Ja, ja, ich fladere dir dein Vorlass, wo alle deine Skripten handschriftlich und elegant skizziert. Ja, genau. Dann wird man irgendwie einen Gutachter suchen, der dort die 300.000 Wertschwelle zumindest mal feststellt und soll jetzt tatsächlich einen Liebhaber geben, der 600.000 dafür blechen würde. Also, weiß jetzt nicht, der Balfrader oder so, der hat es ja natürlich. das wäre dann verhältnismäßig irrelevant, weil es geht nur darum, dass du die Wertgrenze schaffst. Und die 300 hat man da jetzt nicht geschafft, also da muss man jetzt niemandem was Übles unterstellen. Es gibt ja noch diese andere, ich würde sagen, durchaus geschmackige Geschichte, wo René Benko und ihm nahe Personen Uhren, Manschettenknöpfe und andere, sagen wir jetzt mal so, kleine Fahrnisse unterschlagen haben sollen vor Gläubigern. Also da kommt schon so noch
was. Ja, das ist, glaube ich, war auch 250.000. Also da ist auch Obergrenze 2 Jahre.
Ja, aber auch da gibt es halt tatsächlich einen Markt. Also das sind objektivierbare Werte, würde ich jetzt einmal sagen. Aber weit problematischer.
Wie man in der Staatsanwaltschaft sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Also wenn du 14 Verfahren hast, also irgendwann. Also ich glaube, Maximum sind 10 Jahre, weiß ich nicht, wie in den Vereinigten Staaten ist, wo du so 70.000 Jahren Einzelhaft verurteilt werden kannst. Aber also Obergrenze wären 10, meines Wissens. Mehr kann es nicht werden. Es könnte allenfalls weniger werden und das ist, glaube ich, halt so jetzt das Ziel der Verteidigung und des Benko selber natürlich.
Ja, also du kannst ja auch eine Anklage beeinspruchen. Und wenn dort virtuelle Summen angenommen werden, die zu hoch sind, nachher schmeißen sie da ja die Anklage zurück, weil das vielleicht nicht durchgehen würde. So gesehen verstehe ich schon die Staatsanwaltschaft, dass sie das, was gesichert ist, anklagen lässt. Man muss ja auch sagen, es wird ja der Herr Benko hier in keiner Form und Weise geschont. Also der vermutete Schaden bei einem Untreueverdacht im Zusammenhang mit der Vermietung des Chalet N, das ist so ein recht fesches Häuschen in Lech am Arlberg, das offiziell irgendeine Art von Beherbergungsbetrieb gewesen sein soll, Hotel mutmaßt man, ja, tatsächlich hat sich eine Vermögenseinheit, die René Benko zuzurechnen sei, dann einer anderen Vermögenseinheit, die René Benko zuzurechnen sei, vermietet, allerdings so unterpreisig, dass der vermutete Schaden, man muss jetzt immer vermutet und Unschuldsvermutung, ja, und sowieso mutmaßlich dazu sagen, bitte, ja, dass der vermutete Schaden bei 1,5 Millionen Euro liegen soll. Also da ist eh noch einiges im Kommen, das wird sich dann schon kumulieren auf die 10 Jahre, die es in Summe hat. Und im Endeffekt werden jetzt vermutlich auch sehr viele Menschen, die sehr reich sind, sich mal mit ihrem Steuerberater zusammensetzen und sagen, du, diese Konstruktion, die wir da gewählt haben, dass mein Geld mir eigentlich nicht mehr gehört, was super ist, weil es Steuern gegenüber dem Staat spart, aber mir könnte es nicht auch irgendwann mal zum Verhängnis werden, dass ich so tue, als würde mir nichts gehören und im Endeffekt muss ich dafür Charlie gehen.
Ja, vielleicht sind da spezialisierte Kanzleien gerade gut gebucht. Das kann schon sein. Eine letzte Frage, weil wir schon sehr lange über Benko reden. Das Geld, das in diese Stiftung gegangen ist, um das es ja auch gegangen ist, kriegt man das aus der Stiftung raus oder sind in Österreich Stiftungen grundsätzlich derartig wasserdicht, dass was drin ist, hinter einer opaken Wand verschwindet und nicht wieder rausgegeben wird?
Also im konkreten Fall handelt es sich wahrscheinlich über die Stiftung, die wir zwei jetzt reden, um die, die einen Namen hat, der nahe liegen lässt, dass es ja für die Mama ist vom René. Die war meines Wissens nach nicht österreichischer Provenienz, sondern ist in einem uns angrenzenden, sehr, sehr kleinen Fürstentum etabliert und eingetragen worden und da ist es noch einmal ein bisschen komplexer, weil wir irgendwie drauf vergessen haben, die in die Europäische Union einzuführen. Das heißt, du musst da mit Rechtshilfe ersuchen und dergleichen mehr handhaben und arbeiten. Aber, und jetzt zurück auf die Frage nach österreichischem Recht, wenn es nachgewiesen ist, dass dieses Geld Gläubigern zu einem Zeitpunkt veruntreut bzw. vorenthalten wurde, als die darauf schon Anrechte geltend gemacht haben, dann kannst du es wieder rausholen. Wie das mit der grundsätzlichen Stiftungsurkunde ist, wo du mal Geld reingebracht hast, kann ich da jetzt tatsächlich nicht beantworten. Ja. Aber
ist ja nicht, also jetzt wäre das auch so, angenommen, er hätte gesagt, naja, es ist eh schon alles wurscht, ich mache eine gute Tat und spende 300.000 Euro an SOS Mitmensch, meinetwegen, die er nimmer mehr gehabt hat, müsste dann SOS Mitmensch diese 300.000 Euro theoretisch zurückgeben.
Das ist jetzt eine komplexe Frage, weil hat er es zu dem Zeitpunkt jemanden vorenthalten, dann macht er sich zumindest strafrechtlich schuldig. Wenn du allerdings im guten Glauben das entgegengenommen hast, weil ja, das ist ja der René Benko und der ist so schön und tragt immer Designeranzüge und so weiter, ja, dann könnte es durchaus sein, dass du das im guten Geld guten Glauben erhalten hast und wenn du darüber keine Verfügung mehr hast, weil du damit halt tatsächlich mildtätige Zwecke ausgeübt hast, dann würden die Gläubiger, die das erstreiten könnten mit einem Exekutionstitel vielleicht gegen die dastehen, die ja dann aber dann nicht einbringlich wäre. Und der Einzige, der dann reich werden würde, wäre wieder mal ein Anwalt in der ganzen Episode.
Das ist ein schöner abschließender Satz für den gesamten Rechtsbereich. Ja.
Ich werde jetzt mal noch nachrecherchieren, ob alles, was ich Ihnen erzählt habe, tatsächlich stimmt. Und falls nicht, stellen wir diesen Podcast ein. Und ansonsten hören wir uns kommende Woche wieder.
Tschüss und schleicht euch!